uns an, als hätten wir aus eigener Kraft oder eigener Frömmigkeit bewirkt, dass dieser wieder gehen kann. Der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der Gott unserer Väter, hat seinen Knecht Jesus verherrlicht, den ihr verraten und vor Pilatus verleugnet habt, obwohl dieser entschieden hatte, ihn freizulassen. Ihr aber habt den Heiligen und Gerechten verleugnet und die Freilassung eines Mörders gefordert. Den Urheber des Lebens habt ihr getötet, aber Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Dafür sind wir Zeugen. Und weil er, der Geheilte, an seinen Namen geglaubt hat, hat dieser Name den Mann hier, den ihr seht und kennt, zu Kräften gebracht. Der Glaube, der durch ihn, den Namen Jesus Christus, kommt und ihn als Person, der hat ihn vor euer aller Augen die volle Gesundheit geschenkt. Nun, Brüder, ich weiß, ihr habt aus Unwissenheit gehandelt, ebenso wie eure Führer. Gott aber hat auf diese Weise erfüllt, was er durch den Mund aller Propheten im Voraus verkündigt hat, dass sein Messias leiden werde. Also kehrt um und tut Buße, damit eure Sünden getilgt werden und der Herr Zeiten des Aufatmens kommen lässt und Jesus sendet als den für euch bestimmten Messias. Während sie zum Volk redeten, traten die Priester, der Tempelhauptmann und die Sadduzäer zu ihnen. Sie waren aufgebracht, weil die Apostel das Volk lehrten und in Jesus die Auferstehung von den Toten verkündeten. Sie nahmen sie fest und hielten sie bis zum nächsten Morgen in Haft. Es war nämlich schon Abend geworden. Viele aber, die das Wort gehört hatten, wurden gläubig. Und die Zahl allein der Männer stieg auf etwa 5.000. Ein spannender Zusammenhang und ein zentrales Stichwort in der Geschichte und auch in dem, was Petrus dann sagt, ist der Name Jesus Christus. Und die Kraft, die dieser Name entfaltet. Und so möchte ich gerne vier Dinge teilen an dieser Stelle, die in diesem Abschnitt über diesen Namen Jesus deutlich werden. Vier Gedanken, der Name Jesus Christus. Erstens, in diesem Namen hinsehen statt wegschauen. Vermutlich kennen wir das alle. Man geht zum Einkaufen bei Lidl oder Rewe und dann sitzt oder steht jemand vorm Eingang, der mehr oder weniger offensichtlich bettelt. Und sofort stellt sich die Frage, hinschauen oder wegsehen? Die Bilder in den Nachrichten jeden Tag, Brände auf Teneriffa, in Griechenland, in Hawaii, der Krieg in der Ukraine, Hunger und Elend in Afrika, hinsehen oder besser wegschauen? Irgendwo unterwegs begegnet uns ein Mensch, vielleicht sitzt er in einem Rollstuhl, er bewegt sich zuckend, kann seine eigenen Bewegungen nicht wirklich kontrollieren, schneidet unfreiwillig Grimassen. Wie gehe ich damit um? Hinsehen oder wegschauen? Nur Beispiele. Wahrscheinlich könnte jeder unter uns auch neue Beispiele dazufügen. Situationen, wo wir mit Not, Schwierigkeiten, Krankheiten, Elend konfrontiert werden und wo sich ständig die Frage stellt, wie gehe ich eigentlich damit um? Schaue ich hin oder schaue ich lieber weg? Ich glaube, oft schauen wir lieber weg, sei es aus Hilflosigkeit, aus Verlegenheit, weil wir nicht wissen, wie gehe ich jetzt damit um. Manchmal aber auch einfach bewusst wegschauen, weil ich will mich jetzt da nicht kümmern. Manchmal versuchen wir unser Gewissen zu beruhigen und irgendwie doch mal eine Spende zu geben. Hinschauen oder wegsehen? Gibt es eine Alternative zu dem, was wir bis jetzt so gemacht haben? Und ich finde, in dieser Geschichte mit Petrus, Johannes und dem Gelähmten an der Tempeltür wird es ganz spannend. Denn das läuft anders als so bei uns normalerweise. Petrus und Johannes sind auf dem Weg in den Tempel. 3 Uhr nachmittags, die 9. Stunde, man fing morgens um 6 Uhr, wenn die Sonne aufging, an den Tag zu zählen in Stunden. Also es geht um 3 Uhr nachmittags, sind sie auf dem Weg in den Tempel. Das war eine typische Gottesdienstgebetszeit. Und man sieht, die ersten Christen hielten sich in dieser Zeit noch sehr im Rahmen des jüdischen Glaubens, der Gottesdienstzeiten und dem Tempel auf. Und um 3 Uhr wurde das sogenannte Abendopfer dargebracht und das war so eine Zeit zum Gebet. So gehen sie dorthin und sie kommen an ihm vorbei. Er sitzt nämlich da an einer wunderschönen Tür, genannt die schöne Pforte. Sie war wunderschön bronzen, verziert, beschlagen. Und er sitzt da zwischen dem äußersten Raum, den man im Tempel sozusagen hatte, wo alle Leute hin durften, auch die aus anderen Völkern, dem sogenannten Vorhof der Heiden. Und wenn man von dem in den nächsten Raum, dem Gottesdienstraum für die Frauen, ging, dann war da diese wunderschöne Tür. Und da hatte man ihn hingesetzt, schon seit Jahren. Und es war ein super Platz, weil da mussten mehr oder weniger alle, die wirklich in den Tempel wollten, vorbei. Und die, die zum Gebet dann noch weitergehen wollten, die hatten natürlich ein gewisses religiöses Sensorium. Und für einen frommen Juden war es klar, zum Leben mit Gott gehört es, die Armen nicht zu vergessen. Almosen geben gehört mit zum Glauben. Und darum war das ein guter und einträglicher Platz. Eigentlich doch interessant, oder? Die Leute sitzen in Halfa eher bei Lidl und Kaufpark als vor der Kirche. Warum eigentlich? Hat wahrscheinlich damit zu tun, dass in der Woche hier nicht so viel los ist an unserer Kirche. Vielleicht sind aber auch die Konsumtempel inzwischen einträglicher als die Kirchentüren. Wobei in großen Städten am Kölner Dom findet man sicher auch welche. Almosen geben war im damaligen Verständnis etwas wirklich Gutes. In zweierlei Hinsicht. Man tat dem anderen etwas Gutes und man tat sich selbst was Gutes, denn Almosen waren ein verdienstliches Werk. Man tat also sozusagen auch noch was fürs eigene Seelenheil. So normal. Petrus und Johannes kommen vorbei. Sie kennen diese Situation, sie kennen das monotone Gemurmel. Hast du mal eine Mark oder hast du mal einen Euro? Eine kleine Gabe für einen armen Menschen hieß das damals. Und sie haben gelernt, natürlich, es ist gut abzugeben. Sie unterscheiden sich von vielen, die hier vorbeigehen, aber durch das Wissen, für unser Heil müssen wir nichts mehr tun. Wir haben Jesus. Wir kennen ihn, wir gehören zu ihm und damit brauchen wir uns nichts mehr verdienen. Geschenk. Sie kommen vorbei als Menschen, die diesen Jesus kennen. Und der Name, haben wir eben schon gehört, ist ja Programm. Jesus, Gott hilft, Gott heilt, Gott rettet. Jesus, der Christus, der Messias, der Retter. Gott hilft, Gott heilt, Gott rettet. Den kennen Sie. Und bei dem haben Sie auch erlebt, wie er mit solchen Situationen umging. Wenn Jesus mit Krankheitsnot und anderen Schwierigkeiten konfrontiert wurde, dann ging er damit in der Regel anders um. Er hatte wenig Materielles abzugeben, aber was er hatte, war Gottes Kraft, Gottes Möglichkeiten. Und die hatte er nicht zu knapp, sondern in Fülle. Die waren nicht begrenzt und deswegen ging er mit Menschen in der Regel anders um und sprach ihnen von Gott her etwas zu, was ihr Leben veränderte. So kam Heilung in ihr Leben und Heil. Das wissen die beiden. Und sie haben es sogar bei Jesus auch schon mal erlebt, dass Jesus sie als Jünger auch schon mal losgeschickt hatte, in besonderer Weise beauftragt, aber auch bevollmächtigt für die Situation und gesagt, und jetzt geht ihr mal in die Dörfer hier in der Umgebung und in die kleinen Städte und predigt und heilt auch schon mal. Und dann, als Jesus ging, hat er ihnen noch gesagt, und jetzt gehe ich, aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein bis ans Ende der Welt. Und sie hatten sich dagegen nicht gesperrt, sondern hatten diesen Heiligen Geist bekommen und erlebt, wie er ihr Leben veränderte, erneuerte. Als solche Menschen kommen die beiden jetzt an diesem Bettler vorbei. Was tun sie? Sie schauen nicht weg, sondern sie schauen, es wird sogar betont von Lukas, sie schauen ihn an. Und dann sagen sie ihm sogar, und jetzt schau du uns an. Was dann passiert, haben wir eben gehört. Sie sprechen ihm im Namen von Jesus Christus neue Gesundheit zu und er wird gesund. Er kann aufstehen. Und man fragt sich, woher kommt diese Gewissheit? Und warum dieser Mann und nicht die anderen, die auch noch im Tempel rumsaßen? Ich gehe davon aus, dass das nicht der Einzige war, der da saß, krank, verkrüppelt und bettelte. Leider wird uns das nicht gesagt. Leider wissen wir nicht, wie sie das erkannten. Und leider wird auch nicht genauer erklärt, woher diese innere Gewissheit kam, dass sie diesem Mann das jetzt zusprechen konnten. Aber was klar ist, ist, die beiden sind Jünger von Jesus und kennen seinen Namen. Sie haben seinen Geist und sie wissen, was Jesus will in dieser Welt. Gutes. Leben heilen, Leben zum Heil bringen. Und ich dachte, das ist was, was ich uns auch wünsche. Dass wir solche Menschen werden, die, wenn sie mit der Not und dem Elend dieser Welt konfrontiert werden, das tun als welche, die selbst diesen Jesus kennen. Die selbst erlebt haben, wie gut es ist, wenn man ihn kennt, wie er in unser eigenes Leben Neues hereinbringt, uns heilt, uns Heil schenkt, uns mit Gott wieder ins Reine bringt, uns mit Gott verbindet. Und wir sollen auch Menschen werden, die mit offenen Augen dann als Menschen, die diesen Jesus und seinen Namen kennen, dem Elend dieser Welt begegnen. Und nicht mehr wegschauen, sondern hinschauen. Und dann kann Gott uns durch seinen Geist, glaube ich, auch in der Situation deutlich machen, was jetzt dran ist. Ob es dran ist, vielleicht was einzukaufen und demjenigen zu geben. Ob ich vielleicht bewusst gar nichts gebe, sondern sage, mein Geld gebe ich lieber da, wo ein Projekt ist, wo wirklich Menschen geholfen wird, nicht nur kurzfristig, sondern langfristig. Vielleicht ist es aber auch mal in einer Situation, dass Gott uns durch seinen Geist deutlich macht und jetzt ist es dran, mit einem Menschen zu beten, auch für Gesundheit zu beten. Vielleicht sogar ihm das zuzusprechen, Gott will dich heilen. Klingt vermutlich für viele von uns sehr fremd. Aber Jesus ist der Gleiche, der Auferstandene und Lebendige. Gott ist der Gleiche, der die Welt geschaffen hat und der Macht hat. Als viele von Ihnen wissen, dass ich in unserem Kirchenkreis auch für die Partnerschaft, die Beziehungen nach Indonesien mitverantwortlich bin, für diese Partnerschaftsarbeit. Und in diesem Zusammenhang habe ich mich mal mit Missionsgeschichte dort beschäftigt. Wie war das eigentlich, als die Missionare dorthin kamen? Und bin da auch auf diese interessanten Berichte gestoßen, dass es auch da passierte, dass die Missionare für Menschen gebetet haben und sogar Einzelnen zugesagt haben, ich glaube, ich weiß, dass Gott dich noch gebrauchen will und dich heilen wird. Spannend. Warum passiert das manchmal und woanders nicht? Wir haben doch auch schon für Leute gebetet. Und es sind eben nicht alle gesund geworden. Ich fand es spannend, vor einiger Zeit mal drauf zu stoßen, da gingen mir so gewisse Lichter auf. In der Bibel wird auch nicht überall von Wundern berichtet. Es gibt so bestimmte Schwerpunkte. Es gibt Zeiten, wo viele Wunder passieren und es gibt Zeiten, wo wenige oder vielleicht gar keine passieren. Und die Bibel erstreckt sich ja über viele Jahrhunderte. Und Wunder sind sozusagen immer etwas Besonderes und sie sind besonders gehäuft an bestimmten Schlüsselstellen in Gottes Heilsgeschichte mit uns Menschen. Wo kommen im Alten Testament die meisten Wunder vor? Beim Exodus, bei Mose, beim Anfang, bei der Befreiung aus Ägypten und der Gabe von Gottes Willen, dem Gesetz. Und dann kommen wieder besonders Wunder vor an der nächsten Schlüsselstelle, als die Propheten in Auseinandersetzung mit fremden Mächten und fremden Religionen waren. Elia und Elisa, teilweise auch andere Propheten. Auch da bestätigt Gott durch solche besonderen Zeichen und Wunder. Und dann Neues Testament, Jesus, der das Reich Gottes bringt. Und wofür diese Heilungen Zeichen sind, dass jetzt diese neue Zeit anbricht. Und dann die Zeit der Apostel, der ersten Gemeinde, wo sie auch in die Auseinandersetzung mit anderen Glaubensrichtungen hineingehen. Und so ist es, glaube ich, auch so, dass heute auch zum Beispiel, wo Mission neu hinkommt, oft mehr Wunder passieren als da, wo vieles schon so eingespielt ist. Und vielleicht auch da, wo gar keine anderen Mittel da sind, wo es gar keine große medizinische Versorgung gibt. Also es scheint so zu sein, dass Gott bestimmte Zeiten in besonderer Weise solche Dinge geschehen lässt. Das heißt nicht, dass sie nicht auch heute geschehen können, aber es erklärt für mich ein Stück auch die Unterschiede. Und trotzdem kann es für uns dran sein, für Menschen ganz konkret auch um körperliche Heilung zu beten. Aber es geht in dieser Geschichte eben nicht nur um diese körperliche Heilung. Darum der zweite Punkt, der Name Jesus Christus, der Name bringt Rettung. Wenn Petrus und Johannes diesem Mann eine Spende gegeben hätten, dann hätte das kurzzeitig seine Not ein Stück gelindert, weil er seinen Lebensunterhalt damit hätte bestreiten können, für einen Tag oder für zwei Tage. Dass er körperlich geheilt wird, verändert sein Leben schon tiefgehend. Aber es wird deutlich, dabei bleibt es nicht, sondern dieser Mann, da kommt auch innen in seinem Gottesbeziehung wieder etwas in Ordnung. Es wird nämlich dann berichtet, dass er in den Tempel geht und Gott lobt und preist. Und wo geht er hin? In die Halle Salomos. Das war wohl der Treffpunkt, wo die erste christliche Gemeinde sich regelmäßig traf. Das heißt, man kann daraus eigentlich schließen, dass dieser Mann sich der Gemeinde anschloss, dass er ein Christ geworden war. Er wird umfassend heil. Jesus heilt, aber er rettet auch. Und das Spannende ist, Petrus macht es dann nochmal sehr deutlich, was bringt die Heilung, was bringt die Rettung? Nicht wir Menschen. Er sagt es bewusst nochmal, was denkt ihr? Doch nicht unsere Frömmigkeit oder unsere Kraft hat diesen Mann gerettet, sondern alleine der Name Jesus. Weil ihr an seinen Namen geglaubt habt, hat dieser Name den Mann hier, den ihr seht und kennt, zu Kräften gebracht. Der Glaube, der durch ihn kommt, hat ihm vor euer aller Augen die volle Gesundheit geschenkt. Das finde ich eine spannende Aussage in der Predigt von Petrus. Es wird nämlich deutlich, der Name Jesus ist keine Zauberformel. Es geht nicht um Magie. Nicht einfach, indem man diesen Namen murmelt oder ausspricht, wird dann etwas verändert, sondern da kommt etwas dazu. Glaube. Glaube bei dem, der diesen Namen ausspricht, und Glaube bei dem, der von ihm etwas erwartet. Magie führt immer ins Dunkel und in die Gefangenschaft, und Jesus führt in die Freiheit und ins Leben. Darum geht es also, dass Menschen mit diesem Namen Jesus Christus in Kontakt kommen, dass sie eingeladen werden, ihm zu vertrauen und ihm zu glauben. Und ich glaube, das ist unsere persönliche Aufgabe als Christen und als Gemeinde. Das ist das, wofür wir in dieser Welt eigentlich da sind, dass wir Menschen mit diesem Jesus und seinem Namen in Verbindung bringen. Egal, was für eine Not da ist, ob es Krankheit oder andere Dinge sind, oder ob ich einfach nur weiß, es tut jedem Menschen unendlich gut, diesen Jesus kennenzulernen. Lasst uns solche Leute sein, die andere mit Jesus und seinem Namen in Verbindung bringen. Und wie geht das? Meistens fängt es erstmal mit Gebet an, dass ich den anderen vor Jesus bringe, ihn benenne, ihn von Gott erbitte, dass da etwas geschieht und dass ich dann diesen Namen Jesus auch ausspreche und von ihm erzähle. Und das Spannende ist, auch in dieser Predigt wird ja wieder von Jesus und dem, was er in dieser Welt getan hat, erzählt. Und es gibt in der Apostelgeschichte, glaube ich, keine Predigt, wo nicht irgendwie die Geschichte von Jesus erzählt wird. Und darum bin ich zutiefst davon überzeugt, dass Predigten eigentlich grundsätzlich dazu da sind, immer wieder auf diesen Jesus zu verweisen, deutlich zu machen, warum er gekommen ist, wer er ist, was Gott in ihm tut und seine Geschichte zu erzählen. Der Name Jesus bringt Rettung im Zusammenhang mit Glauben. Das Dritte, was in diesem Abschnitt über diesen Namen deutlich wird, ist, dieser Name ruft Widerstand hervor. Die beiden kommen ins Gefängnis dafür, dass sie diesen Mann gesund gemacht haben und dann von Jesus reden. Gut, die Predigt, die Petrus hält, war auch nicht weichgespült. Ihr aber habt den Heiligen und Gerechten verleugnet und die Freilassung eines Mörders gefordert. Den Urheber des Lebens habt ihr getötet. Schon ziemlich deutlich. Es gehört auch manchmal zu Predigten dazu, dass unangenehme Dinge deutlich ausgesprochen werden. Und dann gibt es bei denen, die sich da angesprochen fühlen und die nicht bereit sind, umzukehren, auch Widerstand. Ich fand ein spannendes Zitat eines englischen Bischofs, der jetzt nicht über die Predigt von Petrus, aber über Paulus mal gesagt hat: Überall, wo Paulus hinkam, gab es Aufruhr, gab es Ärger. Überall, wo ich hinkomme, gibt es Tee. Bei uns wird es wahrscheinlich Kaffee geben. Wahrscheinlich mal zum Nachdenken. Woran liegt das? Hat das damit zu tun, dass wir manchmal irgendwelche Nettigkeiten berichten und verkündigen, statt das, was Gott wirklich gesagt haben will? Da, wo man sich zu diesem Jesus bekennt, wo man seinen Namen deutlich macht, da gibt es auch immer Widerstand. Und nicht nur diese beiden kommen für eine Nacht mal ins Gefängnis, sondern heute ist es in manchen Ländern, man kann jede Woche Berichte lesen, wo Christen ins Gefängnis gesteckt werden, wo Christen vor Gericht gestellt werden, weil es nicht gewollt ist, dass man diesen Namen ausspricht. Dass Menschen, die Muslime sind, durch diesen Namen verändert werden und einen anderen Glauben annehmen, zum Beispiel. Ja, wo dieser Name genannt wird, da regt sich auch Widerstand. Und wir müssen uns nicht wundern, wenn uns das hier oder da auch begegnet. Letzter Gedanke, der Name Jesus Christus. Und das ist das Schöne, dass dieser Abschnitt mit einem ganz positiven Ausblick endet. Der Name bewirkt Glaube. Viele aber, die das Wort gehört hatten, wurden gläubig und allein die Zahl der Männer stieg auf etwa 5000. Das heißt, mit Frauen und Kindern waren es noch viel mehr. Und das ist das Schöne, dass überall, wo dieser Name Jesus verkündigt wird, wo von ihm erzählt wird, zu ihm eingeladen wird, dass da Glauben entsteht, Menschen Interesse kriegen. Doch, das will ich mehr wissen und anfangen, ihm zu vertrauen. Das ist ja Glaube, ihm vertrauen, ihm ihr Leben anvertrauen. 5000 als Wirkung von diesem Zwischenfall. Und dann denkt man, komisch, das sind so Riesenzahlen, können die denn überhaupt stimmen? Haben wir noch nie erlebt, dass bei uns in der Gemeinde auf einmal so viele Leute auf einmal ein Interesse kriegen am Glauben. Ist das nicht alles so ein bisschen schön geredet, deine Apostelgeschichte? Ich möchte Ihnen eine andere Zahl nennen. Ich habe eben schon erzählt, ich habe ja diesen Kontakt nach Indonesien und wir haben ja immer wieder auch Gäste, auch im Frühjahr waren ja wieder welche hier bei uns. Und wenn man sich diese Geschichte mal anguckt, 1861, das ist jetzt 162 Jahre her, gab es dort keine Christen, niemand. Animismus, Kannibalismus, das war das, was das Alltagsleben bestimmte. Und dann haben im Herbst 1861 sich vier Leute, zwei Holländer und zwei Deutsche, zusammen verabredet und haben gesagt, und wir wollen jetzt mit der Botschaft von Jesus zu diesem Stamm gehen. Und dann fingen sie an und es kamen noch andere Missionare dazu. Der berühmteste kam ungefähr ein halbes Jahr später, Nommensen. Der wurde erst 1861 in Wuppertal ausgesandt, brauchte ein halbes oder ein Dreivierteljahr mit dem Schiff, um anzukommen. Und dann haben sie gearbeitet und es war erstmal sehr kümmerlich. Ganz einzelne Menschen fanden Vertrauen, kriegten Probleme mit ihrer Sippe. Aber es entstand was. Es entstanden die ersten Gemeinden, auch in dem Ort, zu dem wir Kontakt haben. Und wenn man dann mal guckt, dieser Nommensen hat 57 Jahre seines Lebens eingesetzt. Und er ist dann als alter Mann auch dort gestorben, 1918. Und nach diesen 57 Jahren gab es schon 500 Gemeinden mit 180.000 Christen. Und heute? Nach 162 Jahren ist es die größte protestantische Kirche in Südostasien. Und die Zahlen differieren ein bisschen, weil die Statistik da nicht ganz so exakt ist wie bei uns, aber irgendwo zwischen 3,5 und 5 Millionen. Sagen wir mal 4. 4 Millionen Menschen in 160 Jahren. Ja, das kann passieren, wo dieser Name hinkommt und wo Menschen merken, da liegt Freiheit drin, diesen Jesus kennenzulernen. Da müssen wir nicht mehr uns in Fäden zwischen den einzelnen Dörfern aufreiben und uns gegenseitig am Ende auch noch verspeisen. Und wir müssen nicht in ständiger Angst vor dem leben, was die Vergangenheit, die Ahnen und die Geister in unserem Leben tun. Und sie haben Freiheit erlebt und Licht erlebt, das Licht des Lebens in Jesus. Und darum ist so gut, dass dieser Name in diese Welt getragen wird und dass auch wir daran teilnehmen. Und darum ist es so gut, wenn dieser Name auch über Kindern schon genannt wird und ihr Leben unter diesen Namen gestellt wird. Darum, lasst uns Menschen werden, die im Namen Jesu hinschauen, statt wegzuschauen. Die wissen, wenn wir Menschen mit diesem Namen zusammenbringen, dann geht es um Rettung. Die auch nicht verwundert sind, wenn es da mal Widerstand gibt. Aber die erwarten, dass Glauben wächst. Lasst uns beten. Danke, Jesus, für deinen Namen, der für dich als Person steht und der deutlich macht, wer du bist und was du tust. Heilen, retten. Herr, so wollen wir dir vertrauen. Und deinen Namen auch anrufen über all den Menschen, die uns wichtig sind und denen wir es wünschen, dass sie dich auch kennenlernen, weil sie das brauchen, dass ihr Leben heil wird, ganz heil. Ja, und manchmal verstehen wir auch nicht, dass du manche Dinge nicht tust, die wir uns wünschen für Menschen. Aber wir danken dir, dass das immer gilt, dass du Menschen rettest, weil sie durch dich zum ewigen Leben gehören. Und dass das, was auch in dieser Welt dann nicht mehr gut wird, trotzdem aufgehoben ist bei dir und in deiner Welt nicht mehr vorkommt. Herr, so wollen wir deinen Namen für uns selbst immer wieder wahrnehmen und glauben und wollen andere mit dir in Verbindung bringen. Amen.